aus dem heiligen Evangelium nach Matthäus. In jener Zeit sprach Jesus: Ihr habt gehört, dass gesagt wurde, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Ich aber sage euch, widersetzt euch dem Bösen nicht, sondern wenn dich einer auf die rechte Backe schlägt, dann halte ihm auch die andere hin. Und will dich einer vor Gericht bringen und deinen Leibrock nehmen, lass ihm auch noch den Mantel. Und wer dich zwingt, eine Meile mitzugehen, mit dem geh zwei. Wer dich bittet, dem gib, und wer von dir borgen will, den weise nicht ab. Soweit die heiligen Worte. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Meine andächtigen Christen. Diese fünfte Antithese und auch die sechste stehen bei Lukas an der gleichen Stelle, freilich nicht als Antithese, sondern als Aussage: Dem, der dich auf die Wange schlägt, halte auch die andere hin. Und dem, der dein Obergewand stiehlt, verweigere auch dein Untergewand nicht. Wer immer dich bittet, dem gib, und von dem, der das Deine nimmt, fordere es nicht zurück. So bei dem Evangelisten Lukas. Wie in den früheren Antithesen will auch bei dieser fünften Jesus nicht das Alte Testament überbieten, er setzt es außer Kraft. Das von Jesus abgelehnte Prinzip ist das Gesetz der Wiedervergeltung, das Jus Talionis. Talion nennt man jene Strafe, bei der dem Übeltäter das gleiche Übel trifft, das er dem anderen zugefügt hat. Mit anderen Worten, dasselbe Körperglied, das er bei dem anderen zerstört oder beschädigt hat, wird auch bei ihm beschädigt oder zerstört. Das Talion ist eine Rechtsinstitution bei allen Völkern des alten Orients, ausgenommen die Hethiter, auch bei den Römern, bei den Griechen und bei den Ägyptern. Es ist die staatliche Regelung des primitiven Gesetzes der Blutrache, die auch im alten Israel geübt wurde. Zur Zeit Jesu war sicherlich die strenge Weise der Wiedervergeltung, das heißt die buchstäbliche Durchführung des Gesetzes, nicht mehr allgemein üblich. Es konnte der Geschädigte, es war allerdings, wie wir gleich hören, in seinen freien Willen gesetzt, stattdessen eine Geldbuße fordern. Man wird aber, so schreibt der bedeutende bibelkundige Billerbeck, die Möglichkeit nicht in Abrede stellen können, dass in Jesu Tagen das Jus Talionis noch in buchstäblicher Weise vollstreckt worden ist. Sicher ist, dass die Schule des hier schon mal genannten strengen Rabbi Shammai sich hielt an das, was im Buche Exodus, dem zweiten Mosesbuche, im 21. Kapitel steht. Nämlich: Entsteht aber ein weiterer Schaden, so sollst du geben, Leben um Leben, Auge um Auge, Zahn um Zahn, Fuß um Fuß, Brandmal um Brandmal, Wunde um Wunde, Beule um Beule. Und noch in christlicher Zeit ist nachweisbar die Praktizierung von dem, was im Buch Deuteronomium, 19. Kapitel steht. Ergibt sich vor Gericht, dass der Zeuge ein falscher Zeuge war, dann sollt ihr an ihm so verfahren, wie er an seinem Volksgenossen zu verfahren gedachte. So sollst du das Böse in deiner Mitte vertilgen. Die übrigen sollen es hören und sich fürchten und nie mehr einen solchen Frevel in deiner Mitte verüben. Habe kein Mitleid, Leben um Leben, Auge um Auge, Zahn um Zahn, Hand um Hand, Fuß um Fuß. Geblieben war aber bei einem eventuellen Verzicht auf das Recht der Wiedervergeltung jene Gesinnung, das heißt der Geist des Gesetzes. Und diesem Gesetz des Strafrechtes setzt Jesus sein ethisches Prinzip des Verzichtes auf den Widerstand gegen das Unrecht und des Verzichtes auf die Vergeltung gegenüber. Im Gesetz des Talion, um es so noch einmal zu sagen, wird eine auf Rache und unerbittliche Selbstbehauptung bedachte Gesinnung als erlaubt vorausgesetzt. Das Gesetz gibt allerdings dem Einzelnen die Möglichkeit, bei Gericht sein Recht zu suchen und so Vergeltung zu üben, und gegen dieses Pochen auf das Recht wendet sich die fünfte Antithese Jesu. Hier müssen wir einfügen, dass Jesus nicht ohne weiteres das Recht der rechtmäßigen Obrigkeit abspricht, im Interesse der sozialen Ordnung zu strafen. Er verkündet Jesus dem einzelnen Menschen, und an ihn richten sich seine sittlichen Forderungen, als den Willen Gottes die Liebe. Die Liebe, die auf das Recht verzichtet. Seine neue Gerechtigkeit, nämlich die aus solcher Liebe lebende Gesinnung, veranschaulicht Jesus nun an den vier Beispielen, die wir gehört haben. Wer tätlich angegriffen wird, so sagt er, soll dem Übeltäter nicht widerstehen, indem er den Schlag, den er ins Gesicht bekommen hat, ihm erwidert, sondern soll unter Umständen auf den zweiten Schlag warten. Dem Gegner, der einem den Rock abprozessieren will, soll man auch den noch notwendigeren Mantel dazugeben. Wir müssen das begreifen aus der damaligen Sicht des Orients. Wenn etwa im zweiten Buch Moses sogar steht, im 22. Kapitel, nimmst du von einem anderen den Mantel im Pfand, so sollst du ihm diesen bis Sonnenuntergang wieder zurückgeben, denn es ist seine einzige Decke, die Hülle für seinen Leib, worin soll er schlafen? Wenn wir unter die Daunendecken kriechen, meine andächtigen Christen, das Kleidungsstück für die Nacht und für den Tag, den kalten, war für den Juden, für den Orientalen, auch heute noch der Mantel. Verstehen also, wenn Jesus sagt, den Rock abnimmt, auch noch dieses lebensnotwendige Kleidungsstück wegzugeben. Und wer einen nötigt, ihm mit einer Dienstleistung eine Meile zu begleiten, wer so die Arbeitskraft des anderen ausnützt, dem soll man den doppelten Dienst leisten. Und wer um ein zinsloses Darlehen bittet, dem soll man es nicht versagen. Diese vier Forderungen Jesu sind eine absteigende Stufenleiter, Antiklimax genannt, hinsichtlich des Bösen. Auf die Backe schlagen, Gewalttat. Den Mantel nehmen, Prozess. Mitgehen, Nötigung. Und das Darlehen geben, eine einfache Bitte. Unter allen Antithesen Jesu, und Sie sind wahrscheinlich genauso schockiert wie ich auch, unter allen Antithesen Jesu ist diese fünfte als am meisten lebensfremd, als übertrieben und kulturzerstörend bezeichnet worden, weil sie jede Rechtsordnung aufhebe und der absoluten Recht und Wehrlosigkeit das Wort redet und sie zum sittlichen Prinzip erhebe. Tolstoi, der große Russe, hat mit ihrem buchstäblichen Verständnis eine vernichtende Kritik des modernen auf Gewalt aufgebauten Rechtsstaates verbunden. Und umgekehrt haben jüdische Schriftsteller die Forderungen Jesu als sinnlos erklärt und ihrem weltflüchtigen Prinzip ihr eigenes weltüberlegene, heroische, der Pharisäer, wie sie es praktizierten, gegenübergestellt. Beide Meinungen, sowohl die Tolstois als die der Pharisäer, gehen von der Voraussetzung aus, Jesus habe das Rechtsleben neu ordnen wollen und habe das Recht durch die reine Liebe ersetzen wollen. Tatsächlich aber wendet sich Jesus, wie eben schon gesagt, an den Einzelmenschen, der Ja gesagt hat zur Nachfolge Jesu. Für ihn verkündet er diese Gesinnungsethik. Diese neue Gesinnung des absoluten Verzichtes auf Rache und des Verzichtes auf das gute Recht macht Jesus durch die vier eben genannten Beispiele anschaulich. Würden wir nun diese Beispiele Jesu wörtlich und buchstäblich nehmen, dann täten wir ja dasselbe, was Jesus ablehnt bei den gesetzesgebundenen Pharisäer und Rabbinen. Er will in den Beispielen nur das anschaulich machen, was die innere Gesinnung des Menschen, der ihm nachfolgt, sein soll. Es widerspräche aber auch der Absicht Jesu. Wollte man durch diese Gewaltlosigkeit dem anderen, der Unrecht tut, beschämen, das wäre im Grunde dann nur eine feinere, sublimere Form der Rache. Im Alten Testament galt der Grundsatz, dass der Erlass einer der Untat gleichwertigen Strafe vom guten Willen des Geschädigten abhinge. Sonst, wenn der Geschädigte nicht wollte, hatte die Strafe der Vergeltung ihren Lauf zu nehmen. Diesen guten Willen, der bereits im Alten Testament kodifiziert ist, erklärt Jesus als den rechten christlichen Geist. Ja, auch das Alte Testament kannte das Verbot der Rachsucht. Wir lesen im Buch Levitikus im 19. Kapitel, sei nicht rachsüchtig gegen deine Volksgenossen und trage ihnen nichts nach, sondern liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Dass dieser Nächste nur der Volksgenosse war, werden wir am nächsten Sonntag hören. Dieser Gedanke des Verzichtes auf die Rachsucht ist den Juden eigentlich nie verloren gegangen. Und ein Wort der Rabbinen, ein schönes Wort, das wir uns merken könnten, lautet, stets sei der Mensch nachgiebig wie das Rohr und nicht sei er hart wie die Zeder. Aber es lässt sich nicht leugnen, daneben stehen andere Worte, etwa Sätze wie ein gelehrten Schüler, wir würden heute sagen, ein Theologiestudent, der nicht Rache nimmt, ist kein rechter gelehrten Schüler. So stehen nebeneinander auf der einen Seite das sich langsam meldende Prinzip der Menschlichkeit, des Verzichtes auf Recht und Rache, doch auf der anderen Seite so harte Worte wie diese. Auch die griechische Welt seit Sokrates liefert Parallelen zu den Worten Jesu, wenn Platon schreibt, nicht das Ertragen, sondern das Zufügen von Beschimpfungen gelte als schändlich. Oder wenn der stoische Weise alle an ihn von außen herankommenden unangenehmen Dinge der unverlierbaren Würde seiner Person wegen als unempfindlich abtut. Aber der Unterschied sowohl der Stoa wie der griechischen Philosophie insgesamt ist doch der, dass sie rein humanistisch denken, während Jesus doch das alles erhebt in das Religiöse, in den Willen Gottes hinein. Jesus fordert keine Sklavenmoral. Er fordert ein Höchstmaß von Selbstbeherrschung und von sittlicher Kraft, die alle Wehrhaftigkeit und Stärke unendlich überragt. Einen echten Versuch, mit den Forderungen Jesu ernst zu machen. Das heißt also, besitzlos, gewaltlos und wehrlos zu leben, hat die frühe Kirche unternommen. Sie antwortete auf die Forderungen des Rechtsstaates mit der Bereitschaft zum Martyrium. Auch aus der späteren Kirchengeschichte bis auf den heutigen Tag sind uns hellleuchtende Beispiele solchen evangelischen Verhaltens bekannt im Verzicht auf Vergeltung, auf Rechtsansprüche. Aber mit der Unterstellung der Kirche unter den Schutz des römischen Staates. Das heißt also seit Kaiser Konstantin. Und den dadurch bedingten Massenkonversionen zum Christentum musste notwendigerweise das Leben nach dem Evangelium nivelliert werden. Ja, für die mächtig gewordene Kirche, die sich die Titel, die Insignien und die Rechte des Staates aneignete, die sie zum Teil bis heute nicht abgelegt hat, musste der Spruch Jesu von der Gewaltlosigkeit, von dem Ertragen des Unrechtes ein Ärgernis sein, das man höchstens einigen wenigen dazu Berufenen zutraute. Ich nenne nur geschichtliche Tatsachen in Stichworten, um zu zeigen, wie die Kirche weit entfernt war von dem Ernstnehmen dieser Worte Jesu. Die Kreuzzüge in den Orient, die Zwangschristianisierung Osteuropas, von der jetzt noch die polnischen Bischöfe geschrieben haben, die Ketzerverfolgung, die Inquisition. Bis in unsere Zeit hinein werden von der Kirche Rechtsansprüche angemeldet, verfeinerte Formen der Inquisition in den Praktiken des Heiligen Offiziums gepflegt, Kreuzzugsideen etwa gegen den Kommunismus wachgehalten. Wäre es nicht so, meine andächtigen Christen, dann hätten auf dem Konzil Bischöfe nicht so laut und flehentlich sprechen brauchen vom evangelischen Leben, von der Kirche des Dienstes, von der Kirche der Liebe, vom Verzicht auf jede Form von Gewissensdruck bis hinein in die Führung der modernen Ehe, vom Verbot jedes Krieges und jeder gewaltsamen Auseinandersetzung. Wäre es anders, dann hätte der Briefwechsel der polnischen und deutschen Bischöfe, dann hätte die Denkschrift des Rates der evangelischen Kirche in Deutschland nicht ein solches Aufsehen erregt. Ein Aufsehen, das man nicht damit abtun kann, dass man es ablehnt, dazu Stellung zu nehmen. Denn dann müsste man ja bekennen, dass das christlich, dass man seinem Namen oder seiner Partei vorgesetzt hat, eine Entscheidung fordert, es entweder beiseite zu tun oder aber in Konsequenz anders zu handeln, als man handelt. Vergebung statt Vergeltung. Verzicht statt Anmeldung von Rechtsansprüchen. Dialog statt ideologischer Monologe. Respekt vor dem anderen statt Diskriminierung sind die zart aufkeimenden Kennzeichen jener Christen heute, die sich aus der Vormundschaft des Staates und gesellschaftlicher Mächte lösen, ja, die sich auch lösen aus einer Kirche, die von ihnen mehr Gehorsam gegen ihre Gesetze, Dekrete und Kanones fordert, statt einer am Worte Gottes orientierten, aus eigener Verantwortung gefällten, freien Gewissensentscheidung. In solchem Aufbruch der Kirche, beginnenden Aufbruch der Kirche und ihrer Lösung aus geschichtlich gewordenen Fesseln, müssen notwendigerweise vom Einzelnen, der das Evangelium ernst nimmt, Fragen neu gestellt werden für sich und womöglich auch für andere. Das Recht der Wehrdienstverweigerung aus Gewissensgründen. Die Stellung des Christen zum Staat. Fragen nach der Demokratie oder konkret gesprochen heute nach der Strafrechtsreform, nach dem Notstandsgesetz. Verhalten des Christen in einer modernen pluralistischen Gesellschaft in Bezug auf Schule, Erziehung, Beruf. Fragen der Toleranz, Fragen der Gewissensfreiheit, nicht nur für uns selber, sondern auch für die Menschen, die nicht unseres Glaubens und unserer Weltanschauung sind. Das alles, meine andächtigen Christen, kann nur geschehen, wenn der Einzelne, den Jesus ansprechen will, für seinen Teil sich bemüht, und mehr können wir wahrscheinlich gar nicht, bemüht, Verzicht zu leisten auf ein reines Rechtsdenken, auf Vergeltung, auf Rache, auf Eifersucht, auf Neid, auf Habsucht, kurz auf alle Süchte. Und wenn es sich entschließt, über sich selbst und aus sich selbst hinauszusehen, auf die anderen, um ihn, die ihm, wenn er Ja gesagt hat zur Nachfolge Christi, anvertraut sind, Ehegatten und Kinder, Berufskollegen und Freizeitfreunde sind dem Christen anvertraut, dass er an ihnen den Verzicht auf Rache und Vergeltung praktiziere und ihn lehre, aus seinen eigenen Worten und Taten die Möglichkeit christlicher Liebe, die Möglichkeit, ganz anders zu sein als die profane Welt, die Christus höchstens noch dem Namen nach bei sich behält. Aber dann, wenn es ernst werden soll, mit der Verwirklichung der 6 Antithesen kneift und sich zurückzieht mit den Worten, lass das die Ordensschwestern tun, die Armen, die alles tun sollen. Und sich selbst damit entschuldigt weiß, weil er meint, Jesus habe in der Bergpredigt nur zu wenigen gesprochen. Wer aber in der Taufe Ja gesagt hat zu Jesus und wer diese Taufe, die an ihm als Säugling vollzogen worden ist, später akzeptiert, sich zu eigen macht, kann sich dieser Forderung Christi nicht entziehen. Er müsste bei allem menschlichen Versagen und bei aller Schwäche, die uns jeden Abend bei unserer Rückschau auf den Tag präsentiert wird, sagen, ich kann ihm nicht entgehen. Ich muss so denken, wie Jesus gedacht hat, wenn ich das sein will, was ich doch sein sollte. Ein Christ, der Gott und seinen Willen über alles setzt, den Willen Gottes, wie er ihm verkündet worden ist, in Jesus Christus. Amen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.